als Trump eben wieder in Mar-a-Lago saß, in seinem Situation Room und den Befehl gegeben hat zum Angriff, da war eben J.D. Vance nicht dabei, da waren alle möglichen anderen dabei, aber eben nicht J.D. Vance. Er hat nie gesagt, wir führen diesen Krieg, er hat immer gesagt, der Präsident führt diesen Krieg. Und so versucht er sich sowohl bildtechnisch als auch rhetorisch, so weit es möglich ist, von dem Krieg im Iran zu distanzieren. Man muss ja bedenken, da gibt es keine Loyalität im Weißen Haus. Er ist zwar der Vizepräsident, aber alles, was er will, ist natürlich selber Präsident zu werden.
There is a new sheriff in town.
Der Sheriff ist zurück im Weißen Haus. Donald Trump 2.0. Mehr America first, mehr Konfrontation, eine ideologische Zeitenwende.
And we are just getting started.
Journalistin Angela van Brakel analysiert Macht, Mythen und Politik im neuen Amerika. Und sie erklärt, was dieser Kurs für Europa und Deutschland bedeutet. The Wild House. Das neue Amerika verstehen.
Donald Trump hat viele mächtige Gegner. Aktuell ganz besonders viele. Aber nicht alle davon sitzen im Iran. Ein ziemlich großes Problem hat der US-Präsident auch innerhalb der eigenen Regierung. Unter anderem mit seinem Vize. Eine Nicht-Intervention gehört für J.D. Vance zur politischen DNA. Und Militäraktionen sind ein Risiko für seine weiteren Ziele. Stichwort nächste Präsidentschaft. Hier als 48, als den 48. Präsidenten, sieht ihn schon ein Großteil der MAGA-Führung, der Make America Great Again-Bewegung. In der gesamten republikanischen Partei gibt es, gelinde gesagt, keine Kriegsbegeisterung. Wie einsam ist Donald Trump also inzwischen? Und welche Konsequenzen könnte das haben? Einen ganz besonderen Draht zum US-Präsidenten haben gerade einige wenige auserwählte Journalistinnen und Journalisten, die regelmäßig mit ihm telefonieren, auch nachts. Es gibt also viel zu besprechen und das tue ich mit einer renommierten Journalistin, mit der US-Korrespondentin der Welt, die immer ganz nah dran ist und bestens vernetzt. Wir sind gerade beide in Washington, aber mit Blick auf die Breaking-News-Lage schaffen wir es nicht mal entspannt auf einen Kaffee. Den holen wir nach. Jetzt ist sie mir zugeschaltet, Stefanie Bolzen. Guten Morgen und ganz herzlich willkommen bei The Wild House.
Hallo.
Loyalität ist für Donald Trump ja das A und O. Sein Vize soll hinter den Kulissen aber gegen einen Angriff sich ausgesprochen haben und hat dann fast 72 Stunden lang nichts zum Krieg im Iran gesagt. Das Schweigen, ungewöhnlich für einen Mann, der ja eigentlich dafür bezahlt wird, dass er der Trommler des Präsidenten ist, oder?
Ja, also hier in Washington, beziehungsweise in dem Fall in Mar-a-Lago in Florida, in der Residenz von Donald Trump, da muss man halt, wenn es keine direkten Erklärungen gibt, warum jemand nicht dabei ist, auf die Bildersprache achten. Und klar, am Morgen des 28. Februar, als Trump eben erneut und auch nur genau auf den Tag genau 8 Wochen später wieder in Mar-a-Lago saß, in seinem Situation Room und den Befehl gegeben hat zum Angriff, da war eben J.D. Vance nicht dabei, da waren alle möglichen anderen dabei, aber eben nicht J.D. Vance. Die Frage ist natürlich, und man sollte sich nicht anmaßen zu wissen, was da jetzt genau hintersteckt, weil das wird niemand so richtig wissen, aber dass J.D. Vance nicht dabei war, könnte darauf hindeuten, dass er einerseits nicht dabei sein wollte oder das andere eben, dass er nicht eingebunden war in eine so wichtige Entscheidung. Und wie du schon sagst, er gehört der MAGA-Fraktion an. Ich würde nicht sagen, dass er der einzige MAGA-Führer, Anführer ist, der dann auch Chancen hätte, 2028 als Kandidat der Republikaner ins Rennen zu gehen. Aber er ist auf jeden Fall einer, der der Fraktion angehört, die strikt gegen Never-Ending Wars sind. Die sagen, wir müssen uns, also America first, in dem Sinne, dass Amerika nur an sich selbst denken muss, die westliche Hemisphäre, also alles, was Nord- und Südamerika ist und bisweilen auch Grönland, das interessiert uns und vor allem Europa, das interessiert uns überhaupt nicht mehr. Die sollen mal ihre Herausforderungen alleine managen.
Du hast gesagt, er war ja nicht dabei. Er ist im Weißen Haus geblieben bei dem bei der Militäraktion in Venezuela und eben jetzt auch während des Angriffs auf den Iran. Vor Ort in Florida waren allerdings Außenminister Rubio, Stabschefin Wiles und er hat sich auf Fotos gezeigt, unter anderem mit der Geheimdienstdirektorin Tulsi Gabbard, die ja auch eine Skeptikerin militärischer Interventionen ist. Also wovon gehst du aus? Das ist ja gerade beschrieben. Glaubst du jetzt, dass er eher nicht mit einbezogen wurde oder dass er nicht wollte?
Ich würde nicht beanspruchen zu wissen, was da ist. Das weiß keiner und seriöse Journalisten, auch Deutsche vor allem, sollten nicht behaupten, sie wüssten das. Weil die Dritte ins Weiße Haus, das muss man mal ganz klar sagen, sind ganz schwierig. Die US-Kollegen haben fast keine mehr. Ich würde denken, dass J.D. Vance sicher nicht groß angeboten hat, dass er da gerne mitsitzt und diese sehr schönen, sehr ästhetischen Fotos von sich machen lässt, wie da eben die Videos gezeigt werden, wie dieser Angriff genau abläuft. Man muss ja bedenken, da gibt es keine Loyalität im Weißen Haus. Er ist zwar der Vizepräsident, aber alles, was er will, ist natürlich selber Präsident zu werden. Das heißt, nehmen wir mal das Beispiel, wie die Republikaner und auch die Demokraten sehr geschickt ihre PR organisieren. Nehmen wir mal das Beispiel State of the Union. Als Trump zum ganzen Saal gesagt hat, wer dafür ist, dass zuerst der Schutz der amerikanischen Bürger kommt und dann illegale Migranten, der stehe jetzt auf. Und da ist ja die Fraktion der Demokraten nicht aufgestanden. Das ist dann so ein Schnipsel-Footage oder eben Videobilder, die Republikaner im Wahlkampf immer wieder nehmen werden und sagen, guckt mal, die Demokraten, die stehen nicht für euch da oder die werden nicht euch schützen, wenn es darauf ankommt. Und genauso ist es ja auch mit J.D. Vance. Das heißt, wenn dann irgendwann die Primaries kommen, dann werden seine Gegner ganz klar die Fotos rausholen, die Bilder rausholen, die Videos rausholen und sagen, guck mal, da saß doch J.D. Vance und wollte, dass wir diesen Krieg führen. Das heißt also, Vance hat sozusagen vorgeplant, dass er gar nicht in diese Lage kommt. Er musste dann, glaube ich, an einem Montag nach Beginn des Kriegs doch mal auf die verschiedenen Sender gehen. Und dann hat er immer nur in der dritten Person gesprochen. Er hat nie gesagt, wir führen diesen Krieg. Er hat immer gesagt, der Präsident führt diesen Krieg. Und so versucht er sich sowohl bildtechnisch als auch rhetorisch, so weit es möglich ist, von dem Krieg im Iran zu distanzieren.
Ja, du hast es gesagt und es gab ja auch schon Reaktionen. Wo zur Hölle ist J.D. Vance? Hatte beispielsweise die frühere Kongressabgeordnete und das MAGA-Urgestein Marjorie Taylor Greene gesagt. Und als dann eben dieses Schweigen zu laut wurde, ist er dann unter anderem bei Fox News aufgetaucht. Ich habe mal ein Zitat mitgebracht. The president has clearly defined what he wants to accomplish. Also der Präsident hat klar gemacht, was er erreichen möchte. Das unterstreicht genau das, was du gerade gesagt hast. Immer dieses Donald Trump meint, er ist der Auffassung, dass. Also diese Rhetorik ist ja eine Art Abgrenzung, das kann dem US-Präsidenten doch nicht gefallen.
Nein, das kann ihm mit Sicherheit nicht gefallen, aber andererseits hat Donald Trump jetzt auch kein Interesse daran, jetzt noch ein weiteres, in Anführungszeichen, innenpolitisches Schlachtfeld aufzumachen. Also ihm ist auch klar, wenn er jetzt anfängt, seinen eigenen Vizepräsidenten öffentlich zu kritisieren oder auch irgendwelche Maßnahmen zu durchzusetzen, dass man eben sieht, da geht ein Split mitten durchs Weiße Haus, also nicht nur durchs Weiße Haus oder sein Kabinett, sondern dass sich die beiden wichtigsten Männer im Staat jetzt nicht mehr verstehen. Das kann nicht sein, was Donald Trump lieb sein kann. Man hat ja das Congress-Hearing gesehen von Kristi Noem, wo sie eben so scharfe und schwierige Fragen bekommen hat und dann eben auch in eine Falle getappt ist. Und das hat natürlich dann Donald Trump auch ein bisschen die Vorlage gegeben, um Kristi Noem rauszuschmeißen. Das ist auch dann am Ende nur die Homeland Secretary und der hat ja auch sofort einen Ersatz. Aber beim Vizepräsident ist das was ganz anderes und da kann Donald Trump es nicht zulassen, dass gerade jetzt in der Situation, wo, da sprechen wir vielleicht auch noch gleich drüber, es sowieso sehr schwierig wird angesichts der in die Höhe schießenden Benzinpreise, dass er da auch noch seine eigene Position schwächt, indem er einen Streit anfängt mit seinem Vizepräsidenten.
Genau, die Konsequenzen, die man eben überall spürt, die wirtschaftlichen, dann eben die MAGA-Bewegung, die gespalten ist. Dann kommt der sehr einflussreiche frühere Moderator von Fox News, Tucker Carlson, dazu, der ihn ja auch kritisiert in seinem Podcast. Wie einsam wird es denn gerade um Donald Trump?
Ich glaube, um Donald Trump wird es nicht so einsam, wie es vielleicht in Deutschland erscheinen mag. Man muss sich nur mal hier Fox News angucken oder Newsmax. Oder eben die MAGA, wie man auch immer sie nennen mag, MAGA-Medien, die konservativen Medien, die Medien, die den Republikanern und vor allem Donald Trump nahestehen, die setzen ganz andere Headlines als jetzt zum Beispiel in CNN oder New York Times. Da wird eben beschworen, dass das langfristig eine Stabilisierung des Mittleren Ostens sei. Da wird davon gesprochen, dass Trump eben die Iraner befreien wird. Wenn man am Montag mal auf Newsmax guckt, da steht nichts von hohen Benzinpreisen. Also da ist jetzt zu denken, dass es um Donald Trump einsam wird, das kann noch eine ganze Weile dauern. Die Umfragen sind natürlich nicht toll. Und mit Blick auf die Midterms, die in nicht mal mehr 8 Monaten stattfinden, ist das eine sehr schlechte Ausgangslage. Und wer, also das ist ja die große Frage, was hat er eigentlich im Iran vor? Was ist der Plan für den Tag danach? Und das kann eben keiner beantworten. Und das wird dann auf Dauer auch nicht seine treuesten Anhänger, weil also seine treuesten Anhänger, das ist ja ein Kult. Also da kann Trump machen, was er will. Die werden immer für ihn sein und ihn unterstützen und ihn wählen. Aber die unentschlossene Mitte oder eben auch die nicht so treuen Republikaner, die werden sich zunehmend fragen, was soll das Ganze? Du hast uns doch was ganz anderes versprochen.
Und weil du eben die Medien angesprochen hast, ich hatte es ja anfangs gesagt, einige wenige Journalistinnen und Journalisten telefonieren in diesen Tagen oft mit Donald Trump. Entweder sie rufen ihn an oder er ruft sie an. Das ist ja an sich jetzt erstmal nichts Neues, aber gerade in dieser Zeit, also während eines Krieges, wo ja normalerweise jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird, das ist doch bemerkenswert, oder? Wie ordnest du das denn ein?
Ich finde das nicht überraschend, weil Donald Trump macht eine sehr interessante und sehr schlaue Medienpolitik, auch vor allem seine Sprecherin Caroline Levitt. Wir hatten eigentlich erwartet nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus, dass wir ausgeschlossen werden. Und es ist das genaue Gegenteil passiert. Sie gehen hin und geben ständig Pressekonferenzen. Sie packen das Weiße Haus oder den Briefing Room voll mit Journalisten. Sie geben ganz viele Akkreditierungen aus. Aber gleichzeitig wird jeder, der kritisch berichtet, also vielleicht hast du es in der vergangenen Woche gesehen, dieser Schlagabtausch zwischen Caroline Levitt und Caitlin Collins von CNN, wird öffentlich gedemütigt, wird beleidigt, wird verschreckt. Ich glaube, da muss man als Journalist dann eben auch ein ziemlich dickes Fell haben und auch eine große Rückendeckung von seinem Publisher oder seinem Medium. Weil das ist schon eine verbal ziemlich brutale Auseinandersetzung, die da geführt wird. Aber der Zugang zu Trump, der ist auf jeden Fall da. Und warum macht er das? Um dann sagen zu können, nein, nein, wir sind voll First Amendment, Presse- und Meinungsfreiheit. Und wir geben euch doch, also er sagt auch immer wieder, es hat noch nie einen Präsidenten gegeben, der so viele Pressekonferenzen gibt und so viel Zugang zulässt. Und das stimmt statistisch auch. Aber wenn du zum Beispiel mal das Pentagon anguckst, das ist ja wirklich so das Allerheiligste und das aller, sagen wir mal, neben den Geheimdiensten, aber normalerweise gab es ja einen ganz guten Zugang zum Pentagon. Der ist komplett zu. Da sind nur noch Journalisten erlaubt, die eben linientreu sind. Und so wird das große Bild aufrechterhalten. Ich rede auch mit jedem. Aber wirkliche Zugänge und wirkliche sachliche Informationen, die gibt's nicht mehr.
Ich habe mich gerade gestern mit einem amerikanischen Journalisten getroffen, der tatsächlich auch mal vor laufenden Kameras von Donald Trump beleidigt wurde. Und der hat tatsächlich wochenlang auch Todesdrohungen bekommen.
Klar, das ist natürlich auch für unsere Kollegen ist das nicht ungefährlich, wenn man sich da mit Donald Trump anlegt, weil einfach, wie gesagt, das ist ein Kult um ihn herum und ist, also man kann immer nur hoffen, dass sowas nicht passiert, aber da müssen Kollegen teilweise wirklich geschützt werden.
Kommen wir zurück zu J.D. Vance. Wenn von J.D. Vance und Marco Rubio, also dem Außenminister, die Rede ist, heißt es ja auch immer schnell, das ist der Kampf der Kronprinzen. Schlägt jetzt die Stunde des Außenministers? Ist das die Chance für Marco Rubio? Du hattest ja am Anfang gesagt, nicht nur J.D. Vance ist hier im Rennen.
Es sind fast 2 Jahre, bis die Primaries wirklich losgehen bei den Republikanern. Ich würde da überhaupt keine Aussage machen. Ich habe mal vor 20 Jahren, als ich noch eine junge Redakteurin war, bei der Chicago Tribune gearbeitet und da hat mir der White House Correspondent gesagt, Stephanie, also bis 3 Wochen vor der Wahl würde ich nie eine Aussage machen, wer hier am Ende gewinnt. Deshalb, jetzt sind die Köpfe J.D. Vance und Marco Rubio, wer es dann Anfang 2028 da den Stab übernehmen wird als Spitzenkandidat sozusagen, da würde ich noch keine Wetten drüber abschließen. Aber es ist sehr interessant, wie Donald Trump ständig Vance und Rubio gegeneinander ausspielt. Trump lobt Marco Rubio ständig über den grünen Klee. Was mir hier langjährige Kollegen oder sehr erfahrene Kollegen und auch Politikbeobachter sagen, ist, dass das für Marco Rubio überhaupt nicht gut ist und dass er das wahrscheinlich auch gar nicht möchte, weil wer zu früh gelobt wird, der ist schnell verbrannt. Das heißt also, manche sehen auch diesen überschwängliche Unterstützung von Trump für Marco Rubio als eine Falle, dass er am Ende gar nicht Rubio haben möchte. Aber nochmal, das ist alles Spekulation. Es können so viele Sachen passieren. Die können über alle möglichen Dinge fallen oder es können noch Sachen enthüllt werden aus ihrer Vergangenheit. Da eine Vorhersage zu machen, wer am Ende wirklich der Kronprinz sein wird, da sind, glaube ich, die Wettquoten gerade nicht so gut.
Wer in jedem Fall nicht gehandelt wird, ist Pete Hegseth, der Verteidigungsminister, der sich ja inzwischen Kriegsminister nennt. Was ich auffallend finde, ist, dass der irgendwie gar nicht kritisiert wird. Dabei trägt er doch eigentlich auch mit die Verantwortung für diesen Krieg.
Hegseth ist, ich glaube einfach, Hegseth wird nicht besonders ernst genommen. Der ist für Trump, Trump hat ihn ausgesucht seinerzeit, weil er eben, hat er selber gesagt, he's great on TV. Also er sieht gut aus, er kann sich gut ausdrücken. Er hat natürlich auch diesen Warrior Spirit, das ist fürs Militär ganz wichtig. Er ist auch glaubhaft fürs Militär, weil er eben selber ein Veteran ist. Aber was jetzt diese politische Geschmeidigkeit und dann eben auch das Vernetztsein in der Partei angeht, da spielt Hegseth einfach keine Rolle.
Und dann lass uns noch mal auf den Krieg schauen. Weiteres für Problem für Donald Trump ist ja, dass auch im Ausland, im westlichen Ausland, keinerlei Begeisterung für diese Militäraktionen aufkommen mag. In Afghanistan zog die NATO mit, beim Irak-Feldzug versammelte sich eine Koalition der Willigen. Aber jetzt hier kämpfen Israel und die Vereinigten Staaten auf eigene Faust, oder?
Ja, also in Europa, da ist keine große Begeisterung. Und wie sollte es auch sein? Also wenn man sich mal zurückerinnert vor mehr als 20 Jahren, Jahreswechsel 2002, 2003 im UN-Sicherheitsrat, da gab es am Ende, waren es ja auch nur die Briten, also das heißt nur, aber die Briten und die Polen, einige Osteuropäer, die dann an der Seite von George W. Bush mit in den Irakkrieg gezogen sind. Aber auch damals gab es schon die Franzosen, die Deutschen, und andere, die gesagt haben, oder der berühmte Satz von Joschka Fischer, I'm not convinced, die gesagt haben, wir machen da nicht mit. Und jetzt, aber da gab es wenigstens eine Diskussion. Da gab es eine Auseinandersetzung, einen Dialog, damals noch in den Vereinten Nationen. Das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen heute. In den Vereinten Nationen findet gar nichts statt. Es findet ja nicht mal eine Auseinandersetzung im Kongress statt. Trump, das ist Trumps Krieg, der macht das einfach. Oder das ist Trumps Krieg und das ist Benjamin Netanyahus Krieg. Die haben diesen Angriff begonnen, ohne dass irgendjemand davon wusste. Es ist dann auch, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen anmaßend zu denken, dass da irgendjemand noch wirklich dann mitmachen will. Zumal das ja absolut ausartet, auch jetzt so viele Militärschläge und Angriffe auf die Nachbarstaaten stattfinden. Interessant finde ich vor diesem Hintergrund eben die Auseinandersetzung zwischen Donald Trump und Keir Starmer, weil die Briten ja eigentlich immer wegen der Special Relationship und der absoluten Nähe, auch was Geheimdienstarbeit und Militärarbeit angeht, die sind wirklich sehr, sehr nah. Wo Starmer aber innenpolitisch so angeschlagen ist und die Stimmung in Großbritannien und auch absolut gegen diesen Krieg ist, dass er erst gesagt hat, er macht gar nicht mit, dann hat er gesagt, okay, ihr dürft unsere Basen nur für defensive Angriffe nutzen. Und jetzt zum Schluss noch mal gesagt hat, na gut, dann vielleicht bewegen wir jetzt einen Flugzeugträger Richtung Mittelmeer. Und Trump ihm dann ja eine Ohrfeige gegeben hat übers Wochenende. Was aber für Keir Starmer ein absolutes Geschenk ist. Weil die Briten sind so gegen die Teilnahme an diesem Krieg, dass eigentlich, jetzt zumindest kurzfristig, die britische Regierung Trump ganz dankbar sein kann.
Man merkt, dass hier auch die ehemalige Großbritannien-Korrespondentin spricht. Du hast ganz lange auch in London gelebt. Und wir haben es eben schon so ein bisschen angesprochen, aber das ist natürlich die Frage, auf die die Welt schaut oder die Antwort besser gesagt, was genau die Ziele sind von Donald Trump und wie seine Exit-Strategie aussieht. Ich hatte es anfangs gesagt, du liest dir natürlich alles durch, du hörst ganz genau hin. Zeichnet sich inzwischen zumindest etwas mehr eine Strategie ab?
Ich wünschte, ich hätte irgendwas gelesen oder irgendwas gehört, das mir sagt, dass da wirklich ein Plan ist. Natürlich ist da ein Plan. Da ist ein wahnsinnig durchdachter militärischer Plan. Also diese spektakulären Angriffe auf den Iran, allein die Vorstellung, dass man binnen der ersten 24 Stunden die gesamte Führungsriege ausgelöscht hat. Natürlich ist das ein komplett durchdachter Plan, vor allem mit Hilfe der Israelis und der Geheimdienstarbeit der Israelis und der Geheimdienstarbeit der Amerikaner, die absolut uneinholbar und viel besser ist als alles andere sonst auf der Welt. Aber Trump kann die Frage nicht beantworten, was kommt am Tag danach. Und ich fand eigentlich das Wochenende dahingehend sehr bezeichnend. Er hatte ja, ich glaube, zweimal gesagt, also Donald Trump, er werde eine Mitsprache haben, wer das Amt des Ayatollah übernimmt. Und am Sonntag wird dann einfach ein neuer Ayatollah gewählt, der Sohn des toten Ayatollah. Und das zeigt ja schon das absolute Nichtverstehen einer Kultur, und auch eine Eine, finde ich, innenpolitisch auch gefährliche Anmaßung, weil die Amerikaner werden ja auch hinschauen und sagen, Moment mal, du hast uns versprochen, das geht alles ganz schnell, es geht gar nicht schnell. Du hast uns versprochen, das wird uns reicher machen. Für den Moment sind wir alles andere als reich, weil wir zahlen 50 Cent mehr für die Gallone Benzin. Und du hast uns gesagt, das wird eben zu einer Stabilisierung und einer Befreiung des iranischen Volks führen und nichts davon passiert. Also sowohl jetzt mal ganz abgesehen, was das für die Region und Europa bedeutet, ist es, weil dieser Plan eben der langfristige Plan nicht erkennbar ist, ist Donald Trump da ein unglaubliches Risiko eingegangen mit dem Angriff auf den Iran.
Sagt Stefanie Bolzen. Besten Dank für deine Einordnung und hoffentlich schaffen wir unser Kaffee-Date bald mal nachzuholen. Dankeschön.
Danke dir.
Das war die aktuelle Folge von The Wild House. Die nächste gibt es kommenden Dienstag. Im Falle von Breaking News melde ich mich aber wie gewohnt früher zurück. Also abonniert den Podcast gerne, dann gibt es nämlich immer eine Benachrichtigung und ihr verpasst keine Folge. Über Wünsche, Anregungen oder Kritik freue ich mich. Schreibt mir einfach an podcast@angelavanbrakel.com.
Journalistin Angela van Brakel analysiert Macht, Mythen und Politik im neuen Amerika. The Wild House. Das neue Amerika verstehen.
Ein All Ears on You Original Podcast.